Hallo und herzlich willkommen bei The Pet Food Family, der Podcast powered by Mera Pet Food. Dein Podcast rund um Hundewissen, Training, Tierschutz und bewegende Geschichten. Schön, dass du auch heute wieder dabei bist. Das freut mich wirklich sehr. Und hier ein kleiner Reminder, bevor du gleich in diese Folge eintauchst. Wenn dir gefällt, was du hier hörst, dann nutz doch die Zeit vom Intro und klicke kurz auf Abonnieren und lass 5 Sterne da. Das hilft uns und sorgt dafür, dass The Pet Food Family, der Podcast, in deinem Feed landet. Meine heutige Gästin ist Christel Löffler. Christel ist ausgebildete Hundetrainerin, zertifizierter systemischer Coach sowie zertifizierte Disc-Trainerin und Ausbilderin. Seit dem Jahr 2000 führt sie ihre eigene Firma Dialog zwischen Mensch und Tier. Sie ist ein unglaublich spannender Mensch mit einer sehr besonderen Sichtweise. Sie ist sehr ehrlich und benennt die Dinge so, wie sie sie sieht, in dem Wissen, dass das nicht jedem gefallen wird. So viel vorweg. Dieses Gespräch hat mich total gekriegt. Ich bin an vielen Stellen ins Nachdenken gekommen. Über Beziehung, Verantwortung und darüber, wie viel von dem, was wir mit unseren Hunden erleben, eigentlich bei uns selbst beginnt. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit der neuen Folge von The Pet Food Family mit Christel Löffler. Werbung. The Pet Food Family geht in die nächste Staffel. Und das gemeinsam mit Mera Pet Food, die den Alltag mit meinen 8 Hunden unglaublich erleichtern. Ich füttere das Trockenfutter Pure Sensitive von Mera und ich bin echt super zufrieden. Es ist verträglich und gerade für sensible Hunde ist es ideal, weil es auf das Wesentliche reduziert ist. Nur eine Protein- und eine Kohlenhydratquelle, kein glutenhaltiges Getreide. Zum Glück fressen bei mir fast alle das gleiche Futter. Aber selbst als einer meiner Hunde mäkelig wurde, habe ich kurz mit Dr. Annika von Mera gesprochen und sie hat sofort das richtige Futter empfohlen. Seitdem fressen hier alle wieder mit Begeisterung. Und das Beste, diese Beratung bekommst du auch. Kostenlos. Und wenn du das Futter einfach mal ausprobieren magst, gibt es für dich 10% Rabatt mit dem Code TPF10. Alle Infos dazu findest du wie immer in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Hi Christel.
Hallo Jan.
Schön, dass du hier bist. Ich freue mich total auf unser Gespräch heute.
Und ich bin total gespannt. Ich mache ganz wenig Podcasts, höre auch ehrlich gesagt ganz wenig Podcasts, muss ich zu meiner Schande gestehen. Aber das wird sich jetzt natürlich ändern.
Warum bist du dann hierher gekommen?
Ich wurde von dir eingeladen und ich finde dich super sympathisch.
Vielen Dank. Das lassen wir direkt so stehen, frage ich nicht weiter nach, bevor es auch nur irgendwas schmälern könnte an diesem wundervollen Lob. Vielen Dank dafür. Starten wir damit. Wer oder was bist du in der Hundeszene?
Ich glaube, das müsste man tatsächlich die Menschen um mich herum fragen. Was ich bin in der Hundeszene? Schwierig. Ich unterscheide mich vielleicht dadurch, dass ich systemischer Coach bin und ganz viel diese Hund-Mensch-Beziehung anschaue. Also das ist wahrscheinlich so ein, sicherlich kein Alleinstellungsmerkmal, aber ich denke, in der Massivität, sage ich jetzt mal, ja, kommt das sehr selten oder seltener. Und ich möchte aber, ich habe jetzt schon ein gewisses Alter, und am nächstes Jahr bin ich tatsächlich in Rente, also ich bekomme dann Rente. Also ich werde trotzdem noch ein paar Seminare machen und ein paar Einzeltraining und so, aber ich gehe dem Rentenalter entgegen und es geht mir hauptsächlich darum, deshalb biete ich auch seit Jahrzehnten jetzt, glaube ich, schon die Weiterbildung an zum systemischen Hundecoach. Das heißt, dass man sich die Hund-Mensch-Beziehung als System anschaut und dass einem klar wird, dass der Hund manchmal auch sich so verhält, wie er sich verhält, Ausrufezeichen manchmal, weil der Mensch ist, wie er ist oder macht, was er macht, erwartet, was er erwartet. Manchmal ist es natürlich auch so, der Hund bringt ein Päckchen mit. Aber die Frage ist ja, wie geht der Mensch damit um? Also wir sind ja so ein System wie, ich bin seit 30 Jahren verheiratet und auch da ist es natürlich ein System. Man beeinflusst sich ja gegenseitig. Das weiß man doch, wenn man, da ist man am Anfang frisch verliebt, ja, am Anfang zeigt man sich noch ein bisschen anders. Mit der Zeit zeigt man sich dann, wie man wirklich ist und dann beeinflusst man sich natürlich gegenseitig. Und dann werden bestimmte Charaktermerkmale werden einfach verstärkt oder weniger. Und so ist es mit Kindern und so ist es auch mit Hunden. Ja? Und man bringt, also Charakter heißt ja, man bringt was genetisch mit und man bringt was aus Erfahrungen mit. Man hat Dinge gelernt. Und so entwickelt sich mit der Zeit ein Charakter und der entwickelt sich natürlich in dem System. Und dann ist es auch so, man füllt ja auch bestimmte Rollen aus. Ja? Und das sieht man zum Beispiel in der Mehrhundehaltung. Wenn ich einen Hund habe, der sehr klar die Gruppe präsentiert und repräsentiert, dann, wenn der jetzt zum Beispiel wegfällt, das ist mir bei meiner Herdenschutzhündin passiert, dann werden andere, die vorher vielleicht gar nicht so in Erscheinung getreten sind, kommen wieder mehr zum Vorschein und zeigen wieder ein anderes Verhalten.
Spannend, super spannend. Du hast auch ein Buch geschrieben, das heißt Charaktertypen, da werden wir heute bestimmt auch noch drüber sprechen. Mhm. Vielleicht vorweg, wie bist du dazu gekommen, mit diesem Blick auf die Hund-Mensch-Beziehung zu gucken?
Die Anfänge waren sicherlich, dass ich Führungskräfte-Coachings gemacht habe, beziehungsweise Seminare für Teams oder zerstrittene Teams, Team-Coaching gemacht habe, Teamentwicklungsgespräche geführt habe oder Einzelseminare gemacht habe. Und da gab es zum Beispiel ein Tool, das DISC. Da geht es darum, dass jeder so einen Grundcharakter hat. Das sind so vier Grundtypen. Und natürlich sind wir nicht nur diese Grundtypen. Ja? Da wäre ja jeder Psychologe ja praktisch arbeitslos. Ja? Sondern es ist so, die Typen, die werden in vier Klassen quasi unterteilt. Das ist so, der eine ist eher so der Macher, der Manager, der zielorientierte Typ, der weiß, was er will, der durchaus auch in Konflikte geht, der für seinesgleichen sorgt. Ich sage immer, jede gute Tierschutzorganisation braucht so jemanden im Vorstand. Nicht nur mit dem Herz, sondern auch mit dem Kopf zu denken. Und dann gibt es, ich sage jetzt mal, die Partymäuschen, das ist im Buch, sind das die Extrovertierte, das sind die Innovativen, das sind, ich sage mal so, das sind die von der Marketingabteilung. Ja? die Eventmanager, ja? Die beruflich eher in diese Richtung gehen. Dann gibt es beim DISC-System das S, das sind die Teamplayer, das sind die, die kennst du wahrscheinlich auch, das sind die Menschen, die wissen, wann andere Geburtstage haben, die sich kümmern, das sind die, wenn ich im Seminar mal irgendwas aufdecke, dass ich dann in der Pause sehe, die gehen dann zu demjenigen hin und sagen, Mensch, geht's dir nicht so gut, ja, die kümmern sich. Und das sind die, die, ich sage immer, das ist so der Klebstoff. Das braucht man, jede Firma braucht diese Kleber, die das so ein bisschen zusammenhalten. Und dann gibt es die genauen, ich sag mal so die Buchhaltermenschen, die eine Struktur brauchen, die aber auch Struktur super geben können, die manchmal ein bisschen zum Perfektionismus neigen und die auch sachlich-fachlich alles angehen. Das sind Menschen, die ich mir wünsche, so fürs Labor und ja, für meine Buchhaltung tatsächlich. Ich bin da nicht so, gar nicht. Also ich habe gar nichts davon. Und dann brauche ich natürlich auch so Menschen. Meine eine Mitarbeiterin ist so, ja, die ist der totale Buchhalter. Und das ist auch gut so, weil die kümmert sich um sowas. Ja. Ich brauche nicht in meinem Team Leute, die alle so sind wie ich, sondern desto ist so eher so ein Team von verschiedenen Menschen geleitet und betreut und geformt wird, desto eher hast du ein tolles Team, ja, weil die alle Schwächen und Stärken unterschiedlich dann benutzen können. Und wenn man das wertschätzt, dann ist das ganz klasse. Und das habe ich eigentlich ganz viel in den Teamcoachings gemacht, dass ich gesagt habe, guck mal, ihr versteht euch mit dem nicht, weil er das hat, das ist für euch eher ein Nachteil. Also ich nehme jetzt mal ein Beispiel. Mhm. Ich hatte eine Marketingabteilung bei mir, die waren, ich sag mal, da war einer sehr unbeliebt. Und das war so der Buchhaltertyp. Und ja, das waren, die anderen waren so die Partymäuschen, ja. Die Innovativen, die vorwärts gegangen sind, die haben sich nicht drum gekümmert, ob die Rechnung auch bezahlt wurde vom Kunden, ja. Und die haben gesagt, ja, der bremst uns, der ist immer, und dann will er eine Statistik machen und eine Excel-Tabelle und so. Wo ich gesagt habe, ja, super, ihr habt doch eh keine Lust dazu. Mhm. Der ist das, wo die Firma, ja, das war so eine Marketingfirma, der euch über Wasser hält auch, der sich um solche Dinge kümmert. Und dann haben die den gewertschätzt, ja. Und so ist es auch diese Idee von mir, keine Charaktereigenschaft ist schlecht oder gut, sondern die Frage ist, wo man sie einsetzt und wie man damit umgeht. Und das ist das, was im Buch so ein bisschen zum Tragen kommt. Und dann habe ich ganz viel tiergestützt mit, zuerst mit Pferden, weil ich aus dem Pferdetraining komme, ganz viel mit Pferden tiergestützt gearbeitet für Führungskräfte und habe dann aber immer mehr Hunde integriert. Und ja, neben dem Pferdetraining habe ich eine Hundetrainerausbildung gemacht, aber es war ja damals, gab es ja nichts. Es gab Canis, es gab Animal Learn, mehr gab es nicht. Thomas Baumann war in den Anfängen, mehr gab es damals nicht. Und dann habe ich das nebenbei noch gemacht und dann habe ich gemerkt, ja, das lässt sich super verknüpfen. Und dann habe ich ganz viel, das DISC zum Beispiel und die ganzen anderen Dinge, die Coaching-Modelle und Module, was es da gibt, habe ich den Führungskräften beigebracht und habe sie dann aber im zweiten Tool praktisch mit den Tieren arbeiten lassen. Und dann hast du nochmal gemerkt, ja, die sind, weil sie nicht mit Menschen gearbeitet haben, sondern mit Tieren, sind ihnen alte Dinge wieder gefallen, um dann aber da schön arbeiten zu können. Und du kriegst das natürlich auch super gespiegelt durch die Hunde und durch die Pferde. Und so kam das eigentlich. Und dann habe ich gedacht, naja, wieso nutze ich das nicht als Hundetrainer? Das ist ja blöd, dass ich das nur im Coaching benutze. Und das ist das, was ich eigentlich auch ganz viel den Hundetrainern beibringe. Wie erkenne ich schnell Menschen? Wie erkenne ich schnell Hunde? Wie erkenne ich das System? Wie kann ich das System verändern? Wie kann ich Menschen motivieren? Wie kann ich den Hund motivieren? Aber wie kann ich auch den Menschen dazu bringen, dass er sich verändern kann? Weil Changing-Prozesse sind nicht einfach, das wissen wir ja. Also ich sage als immer zu meinen Azubis, zu meinen Teilnehmern von der Weiterbildung, macht mal was, was ihr schon lange nicht mehr gemacht habt. Also zum Beispiel, wir haben ja meistens gut erzogene Hunde, die man kurz mal in den Garten lässt zum Pipi machen oder so. Wo ich dann immer wieder sage, ja, wenn man aber jetzt zum Beispiel sowas machen muss, wie ich muss mich wieder extra anziehen, um mit dem Hund rauszugehen, weil er soll nicht im Garten rumkläffen. Ja, was wir vielleicht unseren Kunden sagen. Und jetzt macht das mal wieder. Also gemütlich vom Sofa aufstehen musst und eben nicht nur die Terrassentür aufmachen, sondern wirklich dich vollständig anders anziehen, mit dem Hund rausgehen, an der Leine womöglich. Ja, und das 5-6 Tage, das wird dir stinken. Und diese Change-Prozesse kosten immens. Die kosten Zeit, die kosten Energie, weil wir einfach Dinge wieder verändern müssen. Und dadurch, dass wir was verändern, müssen wir unser Hirn wieder einschalten, was wieder vom Automatismus weggeht ins Nachdenken. Und das ist anstrengend. Und deshalb ist es auch so, dass wir das verstehen müssen, dass diese Change-Prozesse was bei unserem Kunden bewirken und nicht immer von Jubel begleitet sind. Ja, das ist halt so.
Verrückt. Das ist die Erklärung dafür, warum so viele dann zu Hause wieder aufhören mit den Sachen, obwohl sie eigentlich funktionieren. Aber wenn man es halt nicht schafft, diesen Prozess bis zum Ende zu durchlaufen, bevor das Neue quasi dann das Neue normal wird.
Mhm. Ach, verrückt. Aber das ist ja, das ist in Firmen nicht anders wie im Hundetraining. Also, und das war halt das, wo ich irgendwann mal gedacht habe, boah, ich habe so viele Tools und so viele Modelle und so viele Möglichkeiten aus diesen Coaching-Prozessen. Und das hat ganz, ganz viel auch mit dem Hundetraining zu tun. Also wir sind ja Lebewesen und wir haben Beziehungen. Und ob die Beziehung zu einem Mitarbeiter ist oder zu einem Kollegen oder zu einem Hund, zu einem Ehepartner, das ist natürlich unterschiedlich, weil privat und ja, du hast verschiedene Rollen, privat, beruflich, aber so im ganzen tiefen Thema, in unseren alten tiefen Dingen, ist es so viel unterschiedlich nicht, wo wir uns zum Beispiel angegriffen fühlen. Ja, wenn ein Mitarbeiter zu mir irgendwas sagt, wo ich vielleicht früher von meinem Vater gehört habe oder was weiß ich, ja, Und das hat mich früher schon angetriggert, dann triggert mich das auch jetzt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel von meinem Hund in Frage gestellt werde, dann ist das vielleicht sogar ein ähnlicher, ist ein ähnlicher Prozess in mir. Und das ist dann was, was ich als Hundetrainer teilweise auch erkennen muss. Warum gibt es keine Fortschritte? Was hemmt den Kunden? Wieso kann er da nicht ran? Was hat er für Ideen? Was hat er für Werte? Was hat er für Glaubenssätze? Und ich kann nicht gegen meinen Glaubenssatz. Das ist ganz und ganz schwierig. Und wenn mir der aber bewusst ist und wenn mir meine Antreiber bewusst sind, ja, dann ist das einfacher. Ich verstehe es dann. Ich verstehe es vom Kopf. Wenn ich vom Kopf her das verstehe, dann kann mein Herz kann dann mit. Und dann wird es irgendwann zum Automatismus und dann ist es wieder einfach.
Heißt das, oder das frage ich mich gerade, die Probleme entstehen immer dann, wenn mein Hund zum Beispiel eine Partymaus ist und ich der Buchhalter. Wenn wir beide Buchhalter wären, dann wäre es ja total einfach wahrscheinlich, weil wir genau gleich ticken würden.
Da gibt es vielleicht dann wieder andere Themen. Also, nehmen wir mal an, du bist der Buchhalter, was du nicht bist.
Nein.
Bist du nicht. Und du hast jetzt so einen typischen Labrador-Partymäuschen-Typ, ja? Mhm. Dann bist du immer zu langsam, weil du willst es ja perfekt machen, du willst es ja gut machen, du willst es ja so machen, dass es auch vielleicht nach außen gut aussieht. Ja? Du hast einen hohen Anspruch an dich und du willst es gleich richtig machen, weil für den Buchhalter ist es ganz schwer, wenn er es fachlich, sachlich nicht richtig macht. Das ist dem Partymäuschen eher egal, ja? So. Und dann ist es so, dass der zu langsam ist, weil das Partymäuschen ist ja schnell, juhu, zack, ja, extrovertiert, ich renne da mal kurz hin, wird schon gut gehen, ja, in der Einstellung. Und der Buchhalter überlegt sich, dass das richtig macht und das verlangsamt ihn und das bringt dann dem Hund bei, dass wenn er schnell ist, dass es halt auch den austrickst, ja, seinen Besitzer austrickst. Und andersrum hast du es aber genauso, ja, du hast ein Partymäuschen, extrovertierten Menschen, der aber vielleicht, weil er es nicht so genau nimmt, immer seine Befehle wechselt. Mhm. Und du hast einen ganz strukturierten Hund. Ja? Also ich habe zum Beispiel einen Hund, der ist mehr sehr in die Buchhalterrichtung, sehr in die genaue Richtung. Und das ist dann tatsächlich so, wenn ich zum Beispiel zu dem sage, oh, wir packen jetzt das Wohnmobil, ja, so. Er so, oh, sie packt das Wohnmobil, wir gehen wohin, oh, ich habe keine Lust, oh, ja, bitte pack auch meine Lieblingsdecke ein, dann muss ich seine Lieblingsdecke einpacken. Wenn ich da noch das Futter wechsle, das kannst du vergessen, dann kriegt er Durchfall, ja. Ja? Meine kleine Maus, so eine ganz extrovertierte, ja, juhu, wir gehen mit dem Wohnmobil, ja, dann steige ich irgendwo aus, super, wo sind wir? Ja, mein Buchhalterhund, wo sind wir denn wieder? Oh. Ja, wenn ich dann 2-3 Tage irgendwo bin, dann ist wieder gut, ja.
Ach, ist das spannend.
Aber so ist halt jeder anders. Und jede Charaktereigenschaft hat ja ihre Vor- und Nachteile. Also natürlich ist es bei einem extrovertierten Partymäuschenhund viel schwerer, den Frustrationstoleranz beizubringen. Mhm. Übrigens auch bei den Menschen. Ja, mal einfach mal abwarten. Schwierig. Ja. Ja, genau, so ist das.
Das Coole daran ist ja, man kann gar nicht mehr sauer oder böse auf den anderen sein, wenn man einmal versteht, dass der einfach aus seinem Charakter heraus so handelt, wie er handelt.
Wir sind ja meistens sauer und stinkig, weil wir denken, der macht das absichtlich, der macht das gegen uns. Und das ist das, was ich in den Teamcoachings einfach ganz viel gemacht habe, den Leuten auch mal klar gemacht, das macht er nicht gegen dich, sondern der kann nicht anders. Und dann ist das ganz anders. Ja, dann ist das, ich hatte mal eine Truppe, die waren auch untereinander zerstritten und die hatten einfach unterschiedliche Tempi. Ja, also der eine war eher so der Buchhalter, war eher so, musste alles ganz genau machen. Dann gab es den ganz Extrovertierten. Dann gab es auch tatsächlich, also es war eine große Gruppe von 30 Leuten. dann gab es da auch Teamplayer dabei, es gab so Macher dabei und jeder hatte so andere Ideen. Ja? Der Macher will, dass das Ergebnis erzielt wird, der Extrovertierte will, dass das ganz viel Spaß macht und schnell geht und ja nicht langweilig wird. Und dann habe ich so gemacht, dass ich, die mussten ein Pferd führen und der eine hat auf die Ohren gekriegt eine ganz, ganz schnelle Musik und der andere eine ganz langsame Musik. Also eher so Entspannungsmusik. Und zwar hat der Schnelle, also der Partymäuschen-Typ, hat die langsame Musik gekriegt. Und die mussten das Pferd über Hindernisse führen in dem Tempo der Musik. Und dann war es mal andersrum. Dann wollte der, der normalerweise immer bremst, der wollte ganz schnell und der andere ganz langsam. Und ich habe denen aber vorher nicht gesagt, dass sie unterschiedliche Musik auf die Ohren kriegen. Ich habe sie so ein bisschen ausgetrickst. Und dann haben sie mal gemerkt, was das für Vor- und was das für Nachteile hat und wie sie das trotzdem gemeinsam machen können. Weil irgendwann hat mein Pferd, der Hanne war das damals, hat dann gesagt, mache ich einfach nicht mehr. Ja, also werdet ihr euch erstmal einig, die hatten beide lange Stricke und dann blieb der einfach stehen und hat gesagt, ja, ihr könnt euch gerne streiten, aber ich bleibe jetzt hier übrigens mal stehen, weil auf euch kann ich mich nicht verlassen. Und dann haben die erstmal miteinander geredet. Und da habe ich gesagt, so, ihr redet jetzt miteinander. Und dann hat der eine zum anderen gesagt, wieso bist du so langsam? Und dann hat er gesagt, ja, weil meine Musik so. Und dann haben die erstmal verstanden, oh, sie haben ja unterschiedliche Musik auf den Ohren. Und dadurch haben sie gemerkt, das liegt gar nicht an demjenigen. Dann waren die sauer auf mich und haben gesagt, wieso hast du das nicht gesagt? Und dann habe ich gesagt, wieso redet ihr nicht miteinander? Ja. Und im Prinzip, ja, es ist so, wir machen es meistens nicht gegen den, sondern wir machen es, weil wir nicht anders können, weil wir auch unseren Ballast mit rumschleppen. Und so ist es meistens bei Hunden auch. Und ja, natürlich gibt es Hunde, die Spaß dran haben, Krawall zu machen, die Spaß dran haben, massiv nach vorne zu gehen. Die haben Spaß dran, aber es gibt halt auch ganz, ganz viele Hunde, die von Ängsten begleitet werden, von anderen Themen und oder die das Gefühl haben, sie müssen das für ihren Menschen machen oder so. Und die dann zum Beispiel an der Leine pöbeln, weil sie nicht anders können, weil sie den Eindruck haben, ihr Mensch kann es nicht regeln. Ja? Also auch das gibt's und das sollte man sich halt gut anschauen und das finde ich auch wichtig beim Hundetraining, dass man nicht sagt, okay, man hat jetzt, wenn ein Hund an der Leine pöbelt, den Plan X, sondern dass man sagt, okay, ich gucke mir mal erst, an was es liegt und dass man sich dann sowohl den Menschen anschaut als auch den Hund.
Ah, spannend, super spannend. Ich drifte die ganze Zeit in meinem Kopf schon so zu meinen Hunden und probiere da zu überlegen, wer welcher Charakter ist und so. Und dann habe ich so Ideen und dann überlege ich, okay, in der Interaktion miteinander und warum passieren Dinge so, wie sie passieren. Und wenn jetzt meine Hypothesen stimmen von den Charakteren, dann super spannend. Es macht ein ganz neues Feld auf.
Ja, es ist halt auch, also nehmen wir jetzt mal an, da kommt jemand zu mir, der Hund pöbelt an der Leine, ja. Dann gucke ich mir erstmal das Hund-Mensch-Team an, wie ist der Hund auch mit Frust oder so. Und jetzt nehmen wir mal an, ich habe sowas Extrovertiertes vor mir. Ja, so, wir nehmen den üblichen Labrador, Yubi, Chucky. Ja. Wenn der an der Leine pöbelt, dann ist das ganz oft so, dass er einfach Frust hat, dass er nicht hin darf. Ja. Ich will spielen, ich will Spaß, juhu, Chaka. Ja. Und dann ist zum Beispiel so, dass ich das Erste, was ich teste, dass ich sage, okay, ich binde den Hund an, leg irgendwie ein Würstchen hin und dann sagt der Mensch manchmal auch zu mir, guck mal, genau so, wie er sich jetzt verhält, verhält er sich, wenn ein anderer Hund da ist. Und dann sage ich, okay, guck mal, da ist jetzt aber ein Würstchen, das hat mit einem Hund gar nichts zu tun. Und dann sagen die Menschen oft von alleine, naja, dann ist es wohl Frust. Und ich sage, ich ja, das ist Frust. Hast du den früher vielleicht als Junghund immer zu anderen Hunden hingelassen? Ja, zum Beispiel, dann liegt es da dran. Das heißt aber nicht, dass ich mir nicht trotzdem anschaue, also andere Dinge, territoriale Aggression, ja, Statusgeschichten, bla bla bla. Aber man kann schon sagen, wenn ich einen Teamplayer-Hund vor mir habe, dann schaue ich mir mehr die Beziehung an, frage beim Mensch mehr nach, wie fühlst du dich denn, wenn dir ein anderer Hund entgegenkommt. Und ich habe dann auch, weißt du, ganz oft so Menschen, Hundehalter, wo bei ganz vielen Trainern schon waren oder wo mir die Trainer die Leute einfach schicken und wo die Leute zum Beispiel zu mir sagen, ich bin hingefallen, habe mir die Schulter gebrochen, als so eine Begegnung mal war. Und dann kannst du dann natürlich den Menschen noch so lange sagen, naja, ist doch ganz einfach, du musst dich entspannen. So ja. einfach ist das nicht. Du hast dir die Schulter gebrochen, ja? Das heißt, dein Körper reagiert. Du kannst doch nicht, also dein Körper macht automatisch Dinge dann. Das heißt, er versteift sich, du hältst die Luft an, ja, atmest nicht mehr so. Und dann ist es ja so, dass der Hund das spürt. Also man könnte ja nicht tiergestützt arbeiten, wenn der Hund das nicht spüren würde. Mhm. Also die sind ja uns in Empathie ganz oft weltweit überlegen. Also ja. Und daher ist es dann schon so, wenn du eine gute Verbindung hast zu deinem Hund und jetzt ist es so, der spürt, oh, du bist angespannt, dann wird er natürlich erst recht anfangen zu pöbeln. Ja. Und dann ist die Frage, wo fängt man an? Und das ist dann das, wo ich ganz oft von Hundetrainern die Leute bzw. die Hundehalter bekomme, zugeschickt, überwiesen kriege quasi. Und mit denen arbeite ich dann anders. Ja, dann geht es zum Beispiel Klopftherapie oder was anderes aus der Traumatherapie. Und dann ist der Mensch entspannt und dann wird es oft mit dem Hund geht's relativ schnell. Ja?
Verrückt. Crazy. Ich muss immer ein bisschen drüber nachdenken, was du sagst, weil man das ja nicht jeden Tag hört, was du so erzählst und die Herangehensweise ja nun auch nicht die gängige Herangehensweise ist.
Aber es wird immer mehr. Es wird immer mehr und es wird dahingehend immer besser und es gibt ganz viel, ich habe ganz, ganz viele super gute Kollegen, die das ja alles schon in der Richtung machen. Ja. Aber ich finde es halt auch wichtig, dass man Trainer immer mehr weiterbildet und dass man die halt auch weiterbildet zum Thema Mensch und zu sich selbst, wenn man sich überlegt, dass eine Coaching-Ausbildung das erste Jahr oft nur Selbstreflexion ist. Und wir haben als Hundetrainer haben wir einen beratenden Job. Das heißt, in beratenden Tätigkeiten ist es völlig normal, dass man Supervision hat. Das hat kein Hundetrainer oder wenige. Ganz wenige nutzen das. Aber ich finde das schon echt wichtig. Oder dass man, es gibt ja immer mehr Weiterbildungen, wo es um Kommunikation geht, was super ist. Aber du hast wenig Ausbildungen, wo es auch um Selbstreflexion geht. Und es ist einfach wichtig, dass man sich abgrenzen kann und dass man auch sieht, was bei dem anderen vor sich geht. Und dass man aber das, ich sag mal, unterscheiden kann zwischen was geht bei dem vor sich und was geht bei mir vor sich und welche Dinge interpretiere ich denn rein. Das heißt, wir neigen ja alle dazu, dass wir nicht nur empathisch mitschwingen, sondern dass wir auch das Gefühl, was wir selber in uns tragen, dass wir das auf den anderen anwenden, automatisch. Das heißt aber, es kann sein, dass der andere was ganz anderes meint und ein ganz anderes Gefühl hat, wo ich dann, jetzt sagen wir mal, in Coaching-Prozessen dann auch mal sagen kann, ich merke gerade, wie zum Beispiel in mir eine Trauer hochkommt oder eine Wut hochkommt und derjenige hat das für sich völlig ausgeblendet. Oder, das ist noch gar nicht so lange her, ich hatte einen Hund, der nicht alleine bleiben konnte. Und die hat echt schon alles Mögliche ausprobiert, war bei ganz vielen Trainern. Und ich habe dann zu ihr gesagt, was haben denn die Trainer gesagt? Und das war alles toll, was die gesagt haben. Das hat alles gepasst, hat alles gestimmt. Und ich habe mir den Hund angeguckt und habe gedacht, na, das ist auch kein ängstlicher Typ. Und ganz oft hat sie von den Trainern auch gehört, das stalkt dich auch. Das hat der auch getan. Ja? Und es ging aber darum, warum ist sie im Training immer wieder zurückgefallen? Und das über Jahre. Und letztendlich ging es, dass die Lösung war eine relativ einfache. Und zwar war die damals das ist schon echt lange her, im Jugoslawienkrieg, war sie ein Kind, das von den Eltern weg musste. Also damals war das Serbien und Kroatien und die musste aus Serbien raus. Und sie kam praktisch mit dem letzten Zug ohne die Eltern. Die Erwachsenen durften nicht mehr ausreisen. Das war damals wohl so. Und musste die ganz alleine ein Jahr irgendwo sein. Und ich habe gesagt, sie hat ein Riesenproblem damit, mit Abgrenzung. Sie hat ein Riesenproblem damit, alleine zu sein. Sie hat ein Riesenproblem damit, ihre Kinder gehen zu lassen. Also die waren jetzt auch gerade so in so einem Abnabelungsprozess. Und sie hat gesagt, das fiel ihr alles unendlich schwer. Und was wir gemacht haben, wir haben dieses Gefühl von damals rausgeholt und damit gearbeitet. Und dann war das hinterher für den Hund viel einfacher. Und es ging dann auch.
Aber das ist natürlich ganz weit weg so von, ich sag mal, Hundetraining, ne? Also nicht, dass jetzt irgendein Hundetrainer oder eine Hundetrainerin auf die Idee kommt, ey, wir holen da mal irgendwas von damals raus. Das muss man schon lernen.
Ja, das muss man lernen. Und man kann aber einen Teil lernen. Also, ja, ich sag's nochmal, in der Weiterbildung ist das halt so ein bisschen komprimiert für manche Dinge. Das heißt nicht, dass die hinterher das machen können im Sinne von, ich gehe da mal in diese Vergangenheit rein, im Sinne von, du warst ein Kriegsflüchtling und solche Dinge. Ja, das wäre zu viel. Aber es gibt das Hauptthema, finde ich wichtig, dass man sowas erkennt und dass man denjenigen dann auch zu Fachleuten schickt. Ja, das ist das Wichtige, um zu verstehen, warum dieser Hund nicht alleine bleiben kann. Ja, weil sie es nicht will und weil er das spürt.
Das finde ich mega spannend. Das heißt, die haben Hunde trainingstechnisch eigentlich schon alles richtig gemacht, aber weil sie noch was hatte, was nicht aufgearbeitet war, hätte das Training noch so perfekt laufen können, technisch gesehen, es hätte einfach nie funktioniert.
Man muss ja mal überlegen, ja, dieser Hund war mit ihr sehr, sehr eng. So, jetzt merkt er, spürt er, dass sie das eigentlich nicht will. Also erstens mal torpediert sie natürlich selber das Training. Ich habe sie dann auch gefragt, so, als du gemerkt hast, es wurde besser, was hast du denn dann getan? Und dann ist sie tatsächlich in Tränen ausgebrochen und musste aber gleichzeitig lachen und hat zu mir gesagt, weißt du, es war echt so, ich habe dann die Übungen auch nicht mehr gemacht.
Ach krass.
Also, du sitzt ja auf zwei Stühlen. Auf der einen Seite willst du es, auf der anderen Seite nicht so. Das spürt der Hund. Und dann torpedierst du dich A selber und B ist es ja so, dass der Hund diese Ambivalenz spürt und dann auch nicht mehr richtig weitermacht. Ja?
Das ist mega spannend, was du so erzählst. Ist es einfacher, bei dem Menschen dann etwas zu verändern oder ist es einfacher, bei dem Hund etwas zu verändern?
Ich weiß es nicht. Es ist tatsächlich, das ist so individuell. Das Schöne ist, dass wenn man das eine Rädchen dreht, das andere besser funktioniert. Also nehmen wir jetzt nochmal den Pöbel, den Hund, der Dame die Schulter gebrochen hat. Wenn ich den jetzt eine Zeit lang ans Haldi trainiere, hat sie die Erfahrung, dass sie den Hund im Griff hat, in Anführungszeichen, ja? Dann redet man über solche Dinge wie Überführung. Also blöd gesagt, man kann ja auch 500 Kilo Pferd führen. Mhm. Dann kann man auch 50 Kilo Hund führen. Die Frage ist ja nicht, mit welchen Hilfsmitteln, sondern mit welchem Auftreten. Und sagen wir mal, sowas wie Führen und Status und solche Dinge haben ja ganz viel mit mir zu tun. Also erlaube ich mir's, bin ich überzeugt davon, dass ich es kann, solche Dinge. Ja. Und ich habe den Faden verloren.
Gar nicht dramatisch, den verliere ich ungefähr alle 2 Minuten, weil ich, wenn du 2 Sätze sagst, mit meinen Gedanken irgendwo ganz anders hin abdrifte, weil du es schaffst. Du tickst so Dinge an bei mir und ich weiß nicht, ob es vielleicht auch bei anderen ist, das wissen wir dann irgendwann, wenn die Folge online gegangen ist. Du tippst so Dinge an und dann fange ich sofort an, darüber nachzudenken. Und ich merke das jetzt natürlich seit über 30 Minuten schon, aber ich schaff's auch nicht, das nicht zu machen, um dir dann wirklich Satz für Satz zu folgen, weil das alles so viel mit einem selber zu tun hat, was du sagst. Und ich schaff's gar nicht, nicht sofort bei mir selber nach dem zu gucken, was du da gerade beschreibst.
Weißt du, das ist eigentlich das, was ich in meinem Job liebe und was ich weiterbringen will. Dass du anfängst zu denken.
Ja, mach ich.
Ja. Ja, dass man, weißt du, nicht dieses Thema von So, das ist mein Hund. Mach mal den richtig. Der ist nämlich falsch. Natürlich gibt es Hunde aus dem Tierschutz. Ich nehme jetzt mal in Anführungszeichen, das sieht man ja nicht, aber das sage ich in Anführungszeichen, die Angsthunde, ja. Ein Thema, wo zum Beispiel Ute Heber ein Buch drüber geschrieben hat, mit der Katja zusammen. Übrigens ein Buch, das ich super gern empfehle. Ich liebe Angsthunde. Ich arbeite auch in der Jugendtherapie super gern mit Menschen mit Angststörungen. Und Angst ist ein ganz spannendes Thema. Und es gibt ja diesen Satz, von der Angst weg, geht durch die Angst durch. Und du musst dich mit deinen Ängsten auseinandersetzen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel so einen super ängstlichen Hund habe, die meistens so ängstlich gar nicht sind, sondern entweder sie kommen aus Rumänien und sind einfach nur misstrauisch genetisch, oder sie haben wirklich nichts Schönes erlebt, zum Beispiel, oder vieles nicht erlebt und sind jetzt wie meine Hündin, die aus Russland kommt, einfach überfordert von bestimmten Dingen. Ja, und haben zum Beispiel auch Angst vor Männern, weil sie da wahrscheinlich schlechte Erfahrungen gemacht hat. So, wenn du die jetzt in so eine rosa Wattebäuschen hängst, dann wird das nicht besser. Das heißt aber, du hast ganz oft Menschen, die solche Hunde haben, die wollen ja was Gutes tun. Das heißt, sie sind mit der Idee des Rettens unterwegs. Das heißt aber, als Retter hast du ein Opfer. Und wenn du diesen Hund in seiner Opferrolle lässt, dann kannst du zwar weiter retten, aber dieser Hund wird sich nie weiterentwickeln. Und das ist zum Beispiel das, wenn ich gerade mit Ute zum Beispiel Seminare mache, sagen wir mal, Tierschutzhundeseminare machen wir gern zusammen und wir haben einen ängstlichen Hund, dann arbeite ich zum Beispiel ganz oft mit dem Menschen im Sinne von, wo bist du in deinem Dramadreieck? Also bist du noch in der Retterrolle? Möchtest du ein Opfer haben? Nein, das möchtest du nicht. Dann musst du auch aus deiner Retterrolle raus. Das heißt, du musst den Hund konfrontieren. Und als Retter kannst du nicht konfrontieren. Das heißt, ich muss den Hund angepasst in Situationen reinbringen, muss vielleicht auch mal mit ein bisschen Zwang arbeiten, weil das niemand gerne macht. Ja? Aber damit kommst du weiter und damit kommst du schnell weiter. Und was ich gerne mache in den Seminaren, dass ich mir einen Menschen nehme, den zum Beispiel vor eine Spinne hinstelle, wenn der eine Spinnenphobie hat. Da habe ich so, also ich neige selber zu Spinnenphobien. Das heißt, das sind nicht meine Lieblingstiere. Aber ich habe von Kunden tatsächlich eine große Plüschspinne geschenkt gekriegt. Und die nutze ich dann, wo ich dann sage, okay, und jetzt guck mal, wenn ich dir da 1000 Euro hinlege. Wie fühlt sich dann das an? Gehst du trotzdem dahin? Wie sieht's aus, wenn ich dich begleite? Wie sieht's aus, wenn ich dich abschirme? Wenn ich 10.000 Euro dahin legen würde und wenn du hinrennst, wenn ich dir eine Million hin, ja, und dann machen wir das, wir machen das auch, dann rennt da jemand hin und rennt wieder weg. Wo ich dann sage, okay, und was hast du jetzt gelernt? Naja, ich muss schnell sein. Und so hast du dann aber einen Hund, der vielleicht anfängt, mit Angstaggression zu arbeiten, weil der kurz das Futter nimmt, dann bewegt der Mensch sich blöd, dann bellt er vielleicht einmal kurz, dann geht der Mensch ein Stück, ja, jeder Mensch weicht zurück, dann lernt der Hund, okay, alles klar, wenn ich den anknurre oder belle oder nach vorne gehe, dann weicht der Mensch. Und so arbeite ich dann mit den Menschen, dass sie verstehen, beziehungsweise nachfühlen können. Wie sieht's aus, wenn ich mit Spinnen arbeite? Was wird mir helfen? Was hilft mir nicht? Wenn ich in großer Höhe Angst habe, was hilft mir? Was hilft mir nicht? Um sie dann, weil dann arbeitest du authentisch mit diesem ängstlichen Hund und
das ist mega spannend.
Bleibst
das ist mega
nicht spannend. in so einer Retterrolle. Und das heißt, du musst als Hundetrainer das Gefühl des Menschen antatschen. Du musst ihn ins Fühlen bringen, was der Hund vielleicht in dem Moment fühlt, und dann kann er damit umgehen.
Ich kann eins zu eins zu dem, was du gerade sagst, habe ich eine persönliche Geschichte in meinem Kopf. Ich habe ein Seminar gegeben und wir hatten einen Nachmittag frei und wir haben eine Bergsteigerin als Teilnehmerin dabei gehabt, die da extrem gut drin war. Und die hat vorgeschlagen, dass wir in so einen Hochseilgarten gehen. Und das wäre jetzt das Letzte gewesen, was ich für den Nachmittag vorgeschlagen hätte, aber ich bin dann mitgefahren. Und wir hatten dann, ich sag mal, einen guten Nachmittag und dann gab es einen Parcours, den konnte man nur zu zweit bewerkstelligen. Und sie wollte den unbedingt machen und hat mich dann dazu überredet, das mit ihr zu machen. Und wir sind dann irgendwann an eine Stelle gekommen, wo ich so extrem Angst hatte, dass ich nicht mehr konnte. Und dann ist die da oben mit mir ganz lange geblieben und hat mir das erklärt, wie die das beim Bergsteigen machen. Und dass wir hier jetzt einfach stehen bleiben, bis diese Situation für mich normal ist. Und dann bewege ich meinen Fuß 1 Zentimeter, einen halben Zentimeter, so viel, wie es okay ist. Und dann bleiben wir wieder stehen, so lange, bis auch das wieder für mich in Ordnung ist. Und wir gehen immer erst den nächsten Schritt, wenn das für mich fein ist. Wir rennen dann nicht schnell rüber, sondern wir machen das ganz langsam und bewusst. Und so, dass ich verstehe, dass das nur etwas ist, was in meinem Kopf ist, aber dass das nicht passiert. Und dann hat sie mir zum Beispiel gezeigt, sie ist dann mit Absicht in dieses Sicherungsseil reingesprungen, um mir zu zeigen, guck mal, selbst wenn du abstürzt, gut, ich wiege die Hälfte von dir, aber wenn das bei mir halt, gehen wir davon aus, dass... Und so hat sie, genau wie du gesagt hast, mir ganz viele Sachen an die Hand gegeben, die mir dann geholfen haben, dass ich mit ihr letzten Endes gemeinsam dann nachher mit einem wirklich guten Gefühl das meistern konnte. Und ich habe wirklich seitdem kein Thema mehr damit. Aber das ist richtig krass.
Aber das ist genau das gleiche Thema. Wie kriege ich einen Hund dazu, der nicht Treppen laufen kann? Wie kriege ich ihn dazu, dass das kann? Nicht indem ich ihn alleine lasse und ihn mit Würstchen dazu kriege, dass er halt doch schnell runterrennt, sondern ich führe ihn eine Treppe hoch. Lass ihn umdrehen, lass ihn diese Stufe runtergehen, führe ihn 3, 4 Stufen hoch, dreh ihn um, lass ihn wieder runtergehen und zwar an der Leine, langsam. Und was ich dann noch vielleicht machen kann, ist ein bisschen Tellington Touch oder sowas. Ja? Aber was ich auch nicht zulasse, und das hat sie bei dir auch nicht zugelassen, sie hat dich ein Stück weit auch gezwungen.
Ja.
Sie hat dich aus deiner Komfortzone rausgezwungen.
Ja.
Und wenn du damals da oben gestanden wärst und sie hätte gesagt, naja, komm, wir können auch wieder zurück. Ja, ich weiß, es tut dir ganz, dass du so Angst hast, Mensch, das tut mir leid, komm, dann lass uns wieder zurückgehen. Dann hättest du nichts gelernt.
Nein, ich kann dir sagen, was sie gemacht hat. Sie hat gesagt, oh, das ist jetzt richtig unangenehm. Dann muss so ein Parkmitarbeiter kommen, der muss hier eine Leiter ranstellen. Ja, und das ist wirklich, alle gucken dann. Ja, also lass uns lieber hier oben stehen. Sie wusste, also wie du sagst, es war so, es war kein Zwang im Sinne von, dass es unangenehm war für mich und ich nicht gewusst hätte, dass ich nicht, wenn es wirklich, wirklich, wirklich nicht mehr gegangen wäre, hätte das machen müssen. Aber sie hat schon diesen Moment aufrechterhalten und dafür gesorgt, dass ich mich damit auseinandersetze.
Ja. Also du bist nicht in eine hochtraumatische Situation reingerutscht. Nee. Und das finde ich so wichtig. Wenn ich auch mal einen Hund überfordere in der Angstsituation, dann darf ich ihn aber da auch nicht mehr rauslassen. Das heißt, ich muss das so lange halten können. Ich habe ja immer wieder Pflegehunde und durchaus auch Angsthunde, sogenannte Angsthunde. Und ich bin mit einer über eine Wiese gelaufen. Das ging damals dann schon und da war ein Windkraftrad. Und die ist in so eine Panik ausgebrochen. Die hat sich dann die Leine hochgekaut. Ja, ja, das war so eine kleine. Ja, und ich musste die dann so mit dem Fuß ein bisschen weghalten, dass sie nicht an meine Hand kommt. Aber wir sind dann da geblieben. Ich bin dann auch nicht mehr voll zum Windkraftrad, aber wir sind da geblieben, bis sie gesagt hat, ach Mensch, ich überlebe ja. Und dann habe ich gesagt, genau, wir überleben das, komm her, Schatz. Und dann haben wir noch ein bisschen geschnuckelt miteinander und dann sind wir gegangen. Ja? Also die Frage ist ja auch immer wieder, das wird auch öfter mal dann übersehen, dass, nehmen wir nochmal das Beispiel mit dir und diesem Kletterding. Wenn sie dann gesagt hätte, okay, wir haben das jetzt geschafft und dafür, dass du das geschafft hast, machen wir jetzt hier noch das, bevor du noch mehr Angst hast, dann würdest du das nie mehr machen. Das heißt aber, und das ist das, was ich früher mit Pferden gemacht habe, im Pferdetraining, wenn die Angst hatten, davor in den Hänger zu gehen, habe ich denen das unbehaglich gemacht, bis sie 2, 3 Schritte Richtung Hänger oder in den Hänger gegangen sind. Und dann habe ich gesagt, okay, das wollte ich, tschüss. Und dann bin ich mit denen umgedreht, bin wieder Richtung Stall. Und dann haben die gewusst, okay, wenn sie sich mit dem Problem auseinandersetzen,
ist es eigentlich schon wieder fertig.
Dann ist es vorbei. Und so habe ich die Pferde super schnell, ich meine 500 Kilo nimmst du nicht auf den Arm und trägst sie in den Hänger rein, ja, sondern so habe ich die Pferde relativ schnell dazu gekriegt, nach 2, 3 Stunden, dass sie gesagt haben, okay, ich gehe da rein. Ja? Und das mache ich zum Beispiel auch mit Angsthunden, wenn die nicht einfangbar sind, dann treibe ich die so lange vor mir her, wie ein Join-Up bei den Pferden, bis die sich mal mir zuwenden und dann wende ich mich ab und mache einen Schritt nach hinten. Weil im Prinzip, was wollen denn Hunde, die eine Phobie vor Menschen haben? Die wollen Abstand von dem Menschen. Ja. So, das heißt, wie belohne ich die mit Abstand? Um dann wieder zu sagen, okay, und jetzt versuchen wir es weiter. Ja? Aber erstmal kriegst du das, was du willst. Kleinen Abstand, wir bleiben aber dran. Und ganz weggehen von mir geht nie mehr. Also deshalb nehme ich auch, wenn ich einen Pflegehund habe, der ängstlich ist, also je nach Ängstlichkeit, nehme ich den relativ schnell. Ich habe eine Matratze auf dem Boden, wo ich dann die ersten paar Nächte schlafe. Und dann ist der Hund an der Leine und dann darf der im Schlaf nicht weg. Das heißt, wir schlafen beide und was ich dann immer wieder erlebe, sind Hunde, die dann in der Nacht, wenn ich schlafe, praktisch mich auch mal untersuchen und mal sagen, wer bist du eigentlich? Also ich, währenddem du schläfst, lässt du ja los.
Ja, ja.
Und in dem Moment sagen die Hunde, okay, dann gucke ich. Und die Arbeit ist unendlich befriedigend, ja.
Was ich mich gerade, oder was so gerade in meinem Kopf aufploppt, als derjenige, der den anderen durch diesen Moment begleitet, muss man selber schon eigentlich relativ stabil da stehen, ne? Damit man die Angst von dem anderen ja irgendwie auch aushalten kann, das, was man da halt gerade sieht.
Ich frage nochmal anders, wie war es denn bei dir in dieser Halle? Die war total stabil, die wusste, was sie tat.
Ja, 100%. Die konnte da oben auch mit zwei Zehen noch irgendwie sich im Kreis drehen und fand das alles witzig. Ja, ja.
Genau. So, du brauchst jemanden, der dich führen kann. Der sagt, ich weiß, das ist schrecklich für dich. Also, wenn die dich angeschrien hätte, du bist ja blöd, du kriegst ja nichts fertig, du bist ja ein Volldepp. Oder wenn sie dir das Gefühl gegeben hätte, das hätte auch nicht gepasst. Das heißt, das ist auch das Thema Angst ignorieren. Nee, ich muss die nicht ignorieren, aber ich muss jemand sagen können, ich verstehe, dass du so fühlst, aber weißt du, das ist Quatsch. Komm, wir machen
genau das,
das
hat
zusammen.
Die gemacht.
Ja? Ja. Wohlwollend, stur.
Und dann hat die mir erzählt, da gibt es einen TÜV, der nimmt das alles ab und das haben schon ganz viele Menschen vor mir gemacht und wenn ich mich kurz umdrehe, dann sehe ich auch jemanden, der das gerade macht und also total und aber trotzdem auf der anderen Seite auch immer wieder, ey Jan, und ich verstehe das, kein Problem, ey, lass dir einfach Zeit, macht nichts. Dann, wenn du bereit bist, dann gehen wir so. Also genau diese Mischung aus Empathie und Nachvollziehen, aber immer wieder rational runterholen und sagen, nee, guck mal, ey, das ist ja ein Stahlseil und das ist hier festgemacht und so.
Und das ist so, was man ja nicht vergessen darf, das in deiner Kletterwand ist ja, ich sag jetzt mal, so eine Form von Wellness, ja, das muss nicht sein.
Ja, total.
Wenn aber Hunde bei uns aufploppen und die haben Angst vor Menschen, dann ist das wie wenn ich jetzt, Gott möge das verhüten, aber ich würde jetzt von Außerirdischen entführt werden und die hätten so eine Spinnenform. Grusel. So, und dann müsste ich da leben. Dann ist doch jeder Tag, wo ich in Angst lebe, ist doch scheiße.
Ja.
Und wir lassen diese Hunde monatelang. Und wenn ich dann höre, Entschuldigung, aber jetzt werde ich so ein bisschen grantig, wenn ich dann höre, ja, die Angst gibt sich von alleine, man muss ihnen nur viel Zeit lassen, dann kriege ich das Kotzen.
Niemals. Niemals wäre ich da oben einen Schritt über dieses Seil gegangen, wenn nicht jemand mich engmaschig begleitet hätte und mich in die Situation gebracht hätte.
Ja, und schon gar nicht für ein Würstchen.
Auf gar keinen, never, niemals. Ja. Auch nicht für einen Hefeweizen. Niemals.
Ja, ja.
Niemals.
Wer bringt schon Hefeweizen? Aber ja, es geht darum, gerade, weißt du, und es ist auch so Hunde leben nicht so lange. Und jetzt holen wir einen Hund, retten ihn aus dem Ausland, der hat tatsächlich vielleicht keine Angststörung, sondern einfach eine Phobie bei Menschen. Ja, oder schlechte Erfahrungen, Misstrauen, was immer man sagen will. Und wie immer das gelagert ist, das ist ja immer unterschiedlich. Und einen misstrauischen Hund, mit dem gehe ich auch anders um wie mit einem traumatisierten Hund, der, was weiß ich, das hatte ich, ein Hund, der von Menschen angezündet wurde. Ja, ja, der wurde auch wieder gelöscht, aber der hatte halt große Brandwunden. Und das war auch, also der kam da so, also es, man wusste es auch, das war jetzt nicht irgendwie, oder ich habe eine Hündin gehabt, die wurde regelmäßig vergewaltigt von ihrem Besitzer. Die habe ich an eine Freundin weitervermittelt, die mit traumatisierten Mädchen, die regelmäßig vergewaltigt wurden, in der Familie gearbeitet hat. Die habe ich da untergebracht. Das war super. Und die konnten total toll tiergestützt auch zusammenarbeiten. Ja? Also, aber es gibt halt einfach schreckliche Dinge. Und dann muss man gut schauen, was macht man mit dem Hund. Und das muss man halt einfach unterscheiden. Aber ich kann natürlich einen Hund, der einfach nur Bedenken hat, der aber bei jemandem seit einem Vierteljahr hinterm Sofa lebt, den kann ich doch mal packen und vorziehen und sagen, guck mal, Baby, übrigens, ich sehe zwar aus wie so eine gruselige Spinne, aber ich bin nett. Und jetzt fang dein Leben bei uns an. Natürlich kann ich das ewig vor mir herziehen und ihn ewig schauen lassen, dass er es von alleine macht. Nein, das wird er nicht tun, weil er hat Angst.
Yes.
Und dann braucht er jemanden, der einem hilft. Und das sind einfach Dinge, wo ich auch viel gelernt habe in der Jugendtherapie, wie man sowas.
Ich finde das so gut, was du sagst, dass mein Ding da in der Kletterhalle, das ist total unwichtig gewesen, ob, ne, also weil das ist Hobby, Freizeit, Spaß, wie auch immer. Aber es gibt halt Ängste, die dein Leben so sehr oder von dem Hund dann so sehr beeinflussen, dass es gar nicht mehr cool ist. Und wir können das im Außen nicht ändern, weil das nun mal die Realität ist. Andere Menschen, Männer, was auch immer es da alles so gibt. Und das muss man dann einfach angehen. Punkt.
Also die Frage ist ja auch immer, hat der Klient, also oder der Patient in der Psychiatrie, hat der ein Problem damit? Also fühlt er sich damit unwohl oder die Umwelt? Das ist natürlich die andere Geschichte. Und mit einer Angststörung fühlst du dich nicht gut. Du hast eine ganz schlechte Lebensqualität. Und das haben diese Hunde auch. Und denen nicht zu helfen, durchaus auch mal durch Medikamente. Und Ausrufezeichen, ich bin nicht dafür, dass man einfach Medikamente in Hunde stopft. Ganz sicher nicht. Aber denen auch mal mit Medikamenten, mit Therapie, mit gewissen Zwang zu helfen und sie schnell dazu zu kriegen, dass sie erkennen, dass es nicht schlimm ist. Das heißt ja nicht, dass ich mit so einem Hund gleich in die Stadt gehen muss, aber der muss bei mir zu Hause und beim Spazierengehen, der muss schnell eine Lebensqualität haben.
Ja.
Und zwar schnell. Und da mache ich nicht über Jahre rum. Und das ist tierschutzrelevant, ehrlich gesagt.
Warum wird das manchmal, gerade wenn wir so auf den gängigen Plattformen irgendwie unterwegs sind, warum wird man manchmal dafür so angefeindet, wenn man das dann macht? So mit dem Wissen, dass man ja möchte, dass der Hund ein cooles Leben führen kann, ohne Angst. Weil das einfach nicht schön aussieht, diese Momente, wo man durch die...
Weil es nicht schön aussieht. Wir hatten, ich hatte mit Ute oben in Hamburg ein Seminar. Da kam jemand, die auch gesagt hat, seit einem Jahr oder so sitzt der Hund eigentlich nur bei ihr. Und dann haben wir gesagt, komm, bring ihn ins Seminar. Ja, das ist eine Überforderung. Dann habe ich den Hund erstmal genommen, so ein bisschen auf die Seite. Und was sie auch gesagt hat, ist, dass der Hund die ganze Zeit den Himmel beobachtet. Und ich habe es dem Hund einfach verboten. Ich habe ihm bei Strafe angedroht, er darf nicht mehr in den Himmel schauen. Und habe ihm gleichzeitig dann auch gesagt, komm, mach mal was mit mir, komm, Chucky, wir machen irgendwas. Dann hat er gesagt, du bist eine gruselige, eklige Spinne. Dann habe ich gesagt, kann sein, dass du mich jetzt am Anfang so siehst, aber guck mal, die Spinne hat auch Leckerchen und so. Und eigentlich kann die Spinne dich auch total nett kraulen. Und du, am zweiten Tag war der Hund toll. Also der ist jetzt nicht mittel in der Mitte gesessen, aber der saß am Rand, der hat geschlafen während dem Seminar. Das war so schön. Oder wir hatten im Seminar, ich weiß gar nicht, war das in Australien oder in Border oder sowas, in die Richtung, so ein Hütehund. Und die hat zu mir gesagt, der hat wahnsinnige Panik vor Regen. Sie kann bei Regen nicht mehr raus. Ich habe mir den Hund angeguckt und gedacht, der sieht 0,0 ängstlich aus. Und was der gemacht hat, war, der war kontrollig bis zum Geh nicht mehr. Und zwar schon ins Krankhaftgehende. Also, naja, nicht wirklich krankhaft, sonst hätte man über Medikamente arbeiten müssen. Aber das war schon nah dran. Also es war schon sehr, sehr extrem. Und das Thema war einfach, der konnte den Regen nicht kontrollieren. Der hat versucht, die Regentropfen zu kontrollieren. Und zwar nicht zu jagen, also nicht Jagdverhalten, sondern wirklich Kontrolle. Und dann haben wir damit angefangen, dass er seine Besitzerin nicht mehr kontrollieren durfte, gar nichts mehr, null. Und dass sie ihn genau gesagt hat, wo es lang geht, was zu machen ist. Und zwar sehr akribisch und sehr, also man kann schon sagen, nicht nett. Also ganz viel auch mal während dem Spaziergang ihm keinerlei freien Raum mehr gegeben, gesagt, du gehst genau neben mir, jetzt gehst du von mir weg, jetzt kommst du. Ja, also schon so ein bisschen, wo ich sage, puh, das will man aber wirklich nicht haben. Das hat sie aber mal eine Woche durchgezogen und das auch im Regen. Und danach war gut. Und das Thema war einfach durch. Die war uns unendlich dankbar. Mein Team hat dann die noch so ein bisschen übernommen, mit der trainiert. Und danach war es auch wirklich nach 2-3 Wochen, schon nach der ersten Woche konnte die im Regen spazieren gehen. Nach 2-3 Wochen konnte der Hund im Freilauf ganz normal durch den Regen laufen. Das Thema war, und das war, es gibt auch immer wieder so, weißt du, so Seminare und so, wo ich so denke, ach geil, spannend. Ich habe zu ihr gesagt, während des Seminars, wie ist es eigentlich? Weil sie gesagt hat, und der Regen. Und ja, und dann habe ich sie irgendwann angeschaut und gesagt, wie oft kontrollierst du am Tag deine Wetter-App?
1000 Mal.
Und dann
weil
hat sie
ja jeden Moment abpassen muss, wo es nicht regnet, damit sie mit dem Hund raus kann.
Ja, aber sie war unter einer stetigen Anspannung. Sie hat einen Regenradar gehabt, den hat sie quasi stündlich gecheckt. Hat selber angefangen, Panik zu kriegen, wenn Regen angesagt war. Und dann, weißt du, wenn du so einen Prozess hast, das ist doch so, das fängt ja irgendwie so klein an. Und dann wird es immer größer und größer. Das ist ja auch bei Menschen mit Panikattacken, ja. Die haben irgendwann mal auf der Rolltreppe, haben sie so ein komisches Gefühl. Beim zweiten Mal haben sie dort vielleicht eine kleine Panikattacke, klein, minimal. Irgendwann können sie ein Kaufhaus nicht mehr betreten. Irgendwann können sie nicht mehr in die Stadt und irgendwann können sie nicht mehr aus dem Haus. Ja, also Ängste werden größer, wenn man sie nicht bearbeitet. Ja, und das ist der Mist da dran.
Also ist es im Umkehrschluss eigentlich nur die Grenze des Menschen, dass er nicht bereit ist, über seine Grenze zu gehen, um mit dem Hund das Thema anzupacken? Weil es halt unschön aussehen kann, vielleicht auch mal ein unschöner Moment ist. Nicht das ist, wie ich gerne mit einem anderen Lebewesen umgehen möchte. Oder weißt du, was ich meine?
Es ist vielleicht aber auch das Wissen. Und das Wissen, was auch überall in den Medien teilweise, weißt du, es ist ja ein Riesenunterschied zwischen Gewalt und wohlwollendes gemeinsames Erarbeiten.
Ja.
Die Frage ist ja auch immer, was ist Strafe? Und das Erste, was ich den Leuten immer sage, ist, kann er nicht oder will er nicht? Und ich gehe natürlich mit einem Hund ganz anders um, der sagt, weißt du was, ich habe keinen Bock. Also ich nehme jetzt mal einen Hund, der sieht da vorne einen anderen Hund, guckt mich an, ich rufe den und der sagt, weißt du was, nö. Ja. Dann hat er eine Entscheidung getroffen. Und ich finde, das Leben ist eine Waage. Wenn man eine Entscheidung trifft, dann darf man auch mal merken, dass die Entscheidung blöd war. So.
Ja.
Ja. Aber ein Hund, der jetzt am Anfang steht und seine Impulse null unter Kontrolle hat, der kann das gar nicht leisten. Und mit dem gehe ich natürlich anders um. Und deshalb ist es immer die Frage, und deshalb muss man sich auch das System anschauen. Was kann der Hund leisten? Was biete ich ihm? Wie bin ich selber drauf? Ja, wie konsequent bin ich vielleicht manchmal auch? Ich finde es auch immer so ein bisschen, ich erkläre es mal anders. Wenn ich, nehmen wir mal an, wir zwei machen einen Termin aus für einen Podcast.
Mhm.
So. Und wir müssen das öfter machen. Wir machen eine ganze Serie. Ja. So, und
was man locker mit dir machen könnte, wäre gar kein Problem.
Reden wir noch drüber. So, und dann ist es so, wir machen jetzt immer aus, wir treffen uns um 11 Uhr.
Mhm.
So, ich komme jetzt einmal 5 nach 11. Du sagst nichts, du bist ja höflich. So, dann komme ich 10 nach 11. Du sagst nichts, du bist ja höflich. Ich gehe davon aus, naja, vielleicht war der auch erst 10 nach 11 da. Das heißt, es schlendert sich so ein, dass wir uns immer so 15 nach 11 treffen. Jetzt hast du aber hinterher mal was zu tun. und bist eben nicht so locker drauf und ich komme 10 nach 11. Und du pflaumst mich an, so Christel, mit dir hat das ja gar keinen Wert, wir beenden das jetzt hier mit. Dann denke ich, ey, was ein Depp.
Ja.
Ja, ich verstehe es nicht. Hättest du gleich 5 nach 11 gesagt, du Christel, pass mal auf, bitte, ja, so machen wir das nicht, ja, bla bla bla, vielleicht auch noch angedroht im Sinne von, wir haben da nicht mehr so viel Zeit, dann kannst du weniger labern, wie auch immer. Ja, verstehst du, dann weiß ich, ja, du legst da Wert drauf, Punkt. Und wenn du dann vielleicht, wenn ich beim nächsten Mal 2 nach 11 aufschlage, du zu mir sagst, Christel, wir probieren es jetzt noch einmal, aber dann kannst du es echt vergessen. Dann habe ich mir das selber zuzuschreiben, aber ich weiß, dir ist es ernst und dir ist es wert. Was ich ganz oft erlebe, sind Menschen, die ganz viele Dinge, weil wir alle Menschen sind, also ich merke das ja auch bei mir oder ich, wenn es im Leben manchmal nicht so gut läuft, ja, dass wir Dinge zulassen und dann lassen wir sie zu und lassen sie zu und lassen sie zu und irgendwann sind wir sauer auf den Hund.
Ja.
Und dann ist es ganz oft so, dass wir dann auch sagen, der Hund ist doof und wir vielleicht den Hund auch, weil wir selber im Stress sind, weil wir selber, wenn wir spazieren gehen, nicht mehr entspannt spazieren gehen können, dass wir genervt sind und der Hund spürt, die geht ja gar nicht gerne mit mir fort. Ja, oder wenn ich einen Pflegehund habe und ich kümmere mich ganz viel um den, erstmal, dann merke ich, wenn ich spazieren gehe, verdödeln sich so ein bisschen meine Hunde irgendwann. Ja, so nach 2 Monaten habe ich Hunde, die dann immer ein bisschen weiter von mir weggehen. Oder wenn ich einmal rufe, dann kommen sie oder auch nicht. Beim zweiten Mal kommen sie dann, aber beim ersten Mal halt nicht. Ja. Das heißt, oder ganz anders, wenn ich Führungskräfteseminar hatte, dann dürfen die ja ganz viel machen, was sie wollen. So. Und die zeigen mir ja dann auch, welcher Mensch das ist wirklich ernst meint und welcher nicht. Das heißt, ich habe ja dann verschiedene Übungen und die Hunde sagen auch den Leuten, nö, ja, und das lasse ich laufen und ich stehe daneben. Und wenn wir dann wieder nach Hause kommen, sagen meine Hunde auch zu mir, jetzt hast du es ja so und so lang toleriert, jetzt ja, können wir es ja auch mal probieren. Und ich muss dann lachen, ja, weil ich weiß, es ist deshalb. Und deshalb bin ich dann auch nicht sauer, sondern ich sage ihnen, pass mal auf, Jungs und Mädels, wir in der Gruppe hier, wir sind jetzt wieder anders drauf. Ja? Aber wenn man sich dessen nicht bewusst ist, dann ist man irgendwann auf seinen Hund sauer und wird dann auch emotional und schlägt dann vielleicht auch, also ich meine nicht, dass man auf den Hund einschlägt, aber man schlägt einen Ton an, den der Hund vielleicht dann nicht verdient hat.
Ja.
Oder man verliert völlig die Nerven. Ich hatte auch schon Kunden vor mir sitzen, die dann gesagt haben, ja, ich habe meinen Hund verprügelt in dem Moment, weil ich mir nicht mehr zu helfen wusste. Mhm. Und das ist dann aber oft Hilflosigkeit. Mhm. Und das geht natürlich gar nicht, aber wir sind halt auch Menschen. Wir können mal Nerven verlieren. Ja? Und ich denke, dann fängt auch Gewalt an und dann wird auch toleriert, dass irgendwelche Trainer gewaltvoll mit meinem Hund umgehen. Das heißt nicht, dass ich nicht einen Hund, der eine Statusgeschichte hat oder so, dass ich mir den packe und sage, das tust du mit mir nie mehr. Einmal, nie mehr, Punkt. Und dann greife ich auch ins Fell, übrigens, falls man, dass ich das mal im Podcast erwähnt habe. Oder ich dränge den Hund massiv zurück. Ja? Mhm. Aber es ist halt wie in jeder Beziehung. Der Hund muss in dem Moment auch verstehen, warum er so eine Antwort kriegt. Oder nehmen wir jetzt mal, bleiben wir bei den angstaggressiven Hunden. Wenn ich einen Hund habe, der gelernt hat, durch Angstaggression Menschen sich vom Leib zu halten, dann muss ich da einen Stopp einführen. Und das mache ich im Seminar zum Beispiel so, dass ich meinen Kunden sage, guck mal, wenn du jetzt einen großen Staubsauger hast, du hast gelernt, du hast jetzt eine Spinnenphobie und du hast gelernt, mit diesem Staubsauger die Spinnen wegzumachen. Dann hast du ja eine Lösung und du hast keine Angst mehr. Die Angst reduziert sich durch eine Lösung. Mhm. Dann wirst du das natürlich ganz oft machen. Logischerweise.
Ja, na klar. Ja, natürlich, du rennst den ganzen Tag nur noch mit dem Staubsauger durch die Gegend und saugst alles
weg. Genau. Und dann fängst du natürlich auch an, kleine Spinnen wegzufegen. Du fängst an, Spinnenweben wegzusaugen. Ja, ja. Aber du hast eine Lösung.
Eine Kellerassel, von der du denkst, dass es eine Spinne ist oder was?
Genau, ja, ja. Ja, ja. Das heißt, du wirst ganz, ganz viel Dinge mit diesem Staubsauger machen, weil die Lösung dir Erleichterung bringt. Und was wollen wir denn in unserem Leben? Wir wollen dich nicht angstvoll durch die Gegend watscheln. Wir wollen dann eine Erleichterung haben. Also nutzen wir diese Möglichkeit. Und dann sage ich dem, okay, jetzt lege ich hier nochmal diese Spinne hin. Ich lege nochmal einen 100-Euro-Schein hin. Das würdest du mit dem Staubsauger machen, aber jetzt nehme ich dir den Staubsauger weg. Und was ich immer, immer, immer im Seminar habe, sind Menschen, die sich von mir abdrehen und sagen, nee, ich will meinen Staubsauger behalten. Und dann sage ich, okay, wann würdest du mir den geben? Würdest du mir den für ein Würstchen geben? Nee. Für was würdest du mir? Und ich muss dann gewaltvoll quasi diesen Staubsauger entreißen, um zu sagen, guck mal, ich muss dir das wegnehmen und dann lässt du dich wieder auf mich ein. Und ich helfe dir dann wieder, diese 100 Euro hier wegzukriegen oder diese 20.000 oder so. Und darum geht's, ja. Also ich muss, das heißt nicht, dass ich bei einem Hund nicht sehr klar und sehr deutlich werden kann. Aber die Frage ist immer, kann es der Hund leisten? Kann ich es leisten? Wie sind wir im System? Und kann ich es angepasst leisten? Das heißt nicht, dass ich nicht wütend mal zu einem Hund sagen kann, das lässt du jetzt aber sofort. Ja, dann merkt er, oh, hu, dünnes Eis. Aber das ist ja auch in Beziehungen so. Ja, es gibt Situationen, wo mein Mann mich anschaut und ich denke, oh, dünnes Eis. Das lasse ich jetzt mal lieber. Ja, das ist doch normal. Und dann kann man auch grinsen und sagen, ja, Mensch, alles gut. Ja, und die Frage ist natürlich auch, wie führt man Konflikte? Also die eine Frage ist ja, wie geht man mit Fehlern um? Und Fehler machen die meisten Leute nicht absichtlich. Aber im Konflikt kann man auch mal sagen, hier ist meine Grenze und die hast du gerade erreicht. Punkt. Und so geht's nicht weiter. Ja? Und ich werde mir das nicht mehr von dir gefallen lassen. Also ein Hund, der so ein bisschen schnappelt. Nee, der schnappelt nicht ein bisschen. Der setzt mich, der stellt mich in Frage und das geht nicht. Und da ist natürlich auch wieder die Frage, wo ist der Grund, was kann er leisten, bla bla bla. Ja?
Ja.
Aber nichtsdestotrotz, man braucht ein gewisses Standing. Und natürlich ist es so, dass man
für sich selber auch einfach mal einstehen darf.
Ja, und dass man dem Hund einen Cut sagt und setzt, um ihn aus dem rauszubringen. Da muss aber vorher alles stimmen, ja. Und ja, das heißt nicht, dass man, um jetzt mal auf das Thema zu gehen, was im Moment gerade viele bewegt, das heißt nicht, dass man Hunde zusammentritt. Ja?
Auf keinen Fall.
Das macht man nicht.
Das war alles sehr, sehr spannend, was du uns erzählt hast. Und wir könnten jetzt in irgendein neues Thema reinsteigen, aber ich glaube, wir rocken es an der Stelle erstmal ab, weil ich bei mir merke, ich muss das erstmal gerade alles für mich sortieren, ist das falsche Wort, aber ich bin immer noch in meinem Kopf die ganze Zeit bei Situationen aus meinem Leben, bei meinen Hunden, hier in meinem System irgendwie und habe da so ganz viele Fragen, die ich jetzt erstmal für mich irgendwie probiere beantworten zu gehen. Und das Gute ist ja, du bist ja noch nicht in Rente und wir haben ja noch ein bisschen Zeit, bis du in Rente gehst. Das heißt, ich kann dich ja einfach nochmal einladen und dann kannst du ja einfach nochmal kommen.
Ich werde auch während der Rente werde ich weiterarbeiten, weil es mir einfach total Spaß macht. Was ich halt auch sehr spannend immer wieder finde, apropos System, auch welcher Hund wie, wann, wo zusammenpasst. Ja?
Ja.
Solche Geschichten, weil es ist natürlich auch so, wenn wir unsere Hunde in ein System pressen, was wir ja oft tun, die können sich ja nicht schalten lassen, die können nicht einfach ausziehen. Dass ich mir das gut überlege, wann welchen Hund. Und was ich dann gerne mache, sind auch mal systemische Aufstellungen mit den Hunden, weil man dann auch sieht, wer zu wem wie steht und was das macht, weil das macht natürlich auch was vom Verhalten. Ja? Also wenn die kratzbürstig durch die Gegend laufen, kann auch sein, in der Gruppe passt was nicht gut und die sind einfach ständig genervt und lassen es halt woanders raus, wie wir Menschen halt auch.
Spannend. Ja, du musst auf jeden Fall wiederkommen. Wir haben da noch ein bisschen was offen. Das geht gar nicht anders. Für heute schon mal vielen, vielen Dank. Auch du darfst natürlich eine Palette Futter an eine Tierschutzorganisation deiner Wahl spenden. Wo geht die hin?
Tiere in Not Odenwald zur Ute.
Wunderbar. An der Stelle vielleicht auch mal ganz, ganz liebe Grüße an die Ute. Ihr Buch hast du schon erwähnt. Wir erwähnen jetzt nochmal dein Buch. Charaktertypen im Verlag Kosmos erschienen. Persönlichkeitsanalyse von Mensch und Hund für ein besseres Verständnis und Training.
Ja, da geht es am Anfang erst so ein bisschen um den Mensch selbst und um Mensch-Mensch-Beziehungen. Und dann steigen wir in Hund-Hund und in Hund-Mensch-Beziehungen ein und ins Training.
Sehr gut. Alleine deswegen musst du nochmal wiederkommen, weil wir haben es auch nicht geschafft, darüber zu sprechen. Christel, ich danke dir sehr für heute. Das war sehr, sehr kurzweilig, sehr, sehr spannend. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, mit unheimlich vielen Sätzen, an denen ich persönlich sofort andocken konnte und irgendwie in meine eigene Welt abgedriftet bin. Ich werde mir die Folge auch auf jeden Fall noch ein zweites und drittes Mal anhören, weil ich mir sehr sicher bin, dass ich an anderen Stellen aussteige und dann da weiter drüber nachdenke. Ich danke dir sehr, dass du heute so einen wundervollen, ehrlichen, sehr, sehr ehrlichen Einblick in das gegeben hast, was du machst und dich nicht gescheut hast, Dinge auch mal so zu benennen, wie du sie machst, in dem Wissen, dass das nicht jedem dann immer gefällt, wenn man Dinge so ganz klar anspricht.
Das ist der Vorteil des Alters, dass es egaler wird, weißt du? Und deshalb ist es auch so, dass ich in den Seminaren auch zeige, was ich mache, weil, ja, was soll mir denn so? Ich sag's mal deutlich. Ich bin dir echt dankbar, dass du mich mal eingeladen hast und dass ich mal einen Podcast noch mal erleben durfte. Und ja, ich freue mich, klar, wir machen das gerne noch mal.
Auf jeden Fall. Gut. Ich sage von Herzen danke. Vielen Dank an alle, die bisher zugehört haben. Wir packen all deine Links unten in die Shownotes. Das heißt, der, der mehr über dich erfahren möchte, kann das auf jeden Fall. Und ja, ich sage jetzt einfach bis zum nächsten Mal und dann gehen wir hier raus. Ich habe ein paar Fragen, die müssen wir klären, ohne dass hier alle zuhören.
Man hört sich. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.